Angelika, Elia, was sagt der Jahresanfang über den aktuellen Zustand der Welt aus?
Hey, ich habe die letzten Tage sehr oft zurückgedacht an einen Satz, wo ein Kollege von uns, der Carlos Hannemann, letztes Jahr einen Text geschrieben hat, den wir zusammen veröffentlicht haben. Und der Satz war eigentlich ein Bild. Es war so das Bild gewesen, in einem Comic von Figuren, die wie schon über den Abgrund gerannt sind und dann aber noch so in der Luft hängen, einfach weil sie noch nicht nach oben schauen und darum noch nicht fallen. Und irgendwie so mit dem Horror von Cromontana und mit dem US-Angriff auf Venezuela, was ja auch irgendwie letzteres so ein in der Luft gehangen ist, so die Kombination, die fühlt sich für mich so ein bisschen jetzt an, wie wenn das Bild nicht mehr würde gelten, anders als letztes Jahr, wie wenn so die Zeit von man hängt in der Luft vorbei wäre und wie keine, also wirklich zu fallen.
Melia?
Boah, was soll man zu dem Jahresbeginn sagen? Was ich kann vielleicht eine kleine Szene schildern, und zwar am Samstagmorgen, kurz nachdem ich aufgewacht bin, habe ich den Kommentar gelesen, den Samstagskommentar von unserem Co-Chefredakteur, Daniel Binswanger. Und er hat geschrieben, die Tragödie von Cromontana führt uns brutal vor Augen, wie fragil das menschliche Leben ist und wie schnell die Ordnung und Sicherheitsdispositiv versagen können. Und wirklich in dem Moment, und das ist kein Witz, in dem Moment, wo ich die Ziele auf dem Handy lese, meldet die New York Times per Push-Nachricht auf mein Handy, dass die USA gerade Venezuela angegriffen hat. Und das war für mich so sinnbildlich. Das war so ein What the fuck-Moment. Was passiert da gerade? Und gleichzeitig löst das bei mir selber viel Diffusion, aber auch extrem viel Klarheit aus. Weil ich glaube, wir müssen gerade anerkennen, dass die Welt radikal offen und kontingent ist und dass halt nicht mehr alles automatisch immer besser wird. Die Moderne in dieser Zeit, als ich aufgewachsen bin, in den letzten 20, 30 Jahren, hat uns versprochen, dass morgen immer alles besser wird als heute. Und ich glaube, das Versprechen können wir nicht mehr aufrechterhalten. Das zeigt mir den Jahresanfang mit sehr grosser, deutlicher Klarheit. Und ich glaube, die grosse Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, wie gehen wir mit dem um, politisch, als Gesellschaft und dann in letzter Konsequenz auch ganz persönlich. Und das sind die Fragen, die mich gerade sehr umtreiben oder umtrieben haben in den letzten 4 Tagen, seit ich aufs neue Jahr angestoßen habe.
Die Schlagzeilen von letztem Jahr waren geprägt von Trumps autoritärem Umbau von den USA, von seinen Zöllen, von Kriegen in der Ukraine, im Sudan, im Gazastreifen. Und auch dieses Jahr hat mit 2 Schockmomenten angefangen. Am 1. Januar sind wir mit der Nachricht über die tragische Brandkatastrophe in Gran Montana erwacht. Einen Tag später, du hast es gesagt, Elia, ist die Nachricht gekommen von Trumps im völkerrechtswidrigen Angriff auf Venezuela und der Entführung vom dortigen Machthaber Nicolas Maduro. Ja, was sagen die beiden Ereignisse über die Welt aus, die wir drinnen leben? Was erwartet uns 2026 und gibt es vielleicht auch Lichtblicke? Über das wollen wir reden. Wir, das sind Angelika Hardegger, Reporterin bei der Republik, der Elia Blühle, ebenfalls Reporter bei uns, und ich, Yves Egelin, Wirtschaftsjournalist bei der Republik. Ihr könnt den Podcast abonnieren auf Apple, Spotify oder sonst dort, wo ihr eure Podcasts hört, und auch auf unserer Webseite mit dem Glockensymbol, das ihr oben am Podcast seht. Ja, Angelika, ich würde gerne bei dir nachhaken. Du hast von diesem freien Fall geredet, den wir in unserer Kindheit in all diesen Trickfilmen haben mitbekommen. Ist das ein Gefühl, das du hast, oder ist das auch so, wie du in Zukunft schaust? Also ist das auch ein bisschen mehr als ein Gefühl, sondern noch eine Analyse von dieser Welt?
Ich glaube, es ist mehr wie ein Gefühl. Ich glaube, es geht schon ins Analytische hinein. Es gibt so ein Bild aus Gran Montana, wo mich sehr umtreibt, seit ich das gesehen habe. Ich glaube, dass sehr viele Leute haben das Video gesehen, wo in der Bar selber aufgenommen worden ist, an dem Abend. Und man sieht so, wie die Decke schon brennt. Und es sieht aber irgendwie, das Feuer sieht irgendwie noch begrenzt aus. Und wenn man das im Nachhinein schaut, das Video, dann denkt man, hör auf filmen und gang raus. Also mit dem Wissen, das wir heute alle haben. Aber irgendwie so die Leute, die dort innen waren. Und man sieht sogar noch jemanden in dem Video, der versucht, ich glaube mit einem T-Shirt, das Feuer irgendwie zu ersticken. Die haben ja alle nicht gewusst, was wir heute wissen. Heute wissen wir alle, es gibt so etwas wie Feuersprung, Flashover. Ich habe vorkommen und dann noch nie von dem gehört, wirklich noch gar nie. Und das scheint mir irgendwie sehr unsere Zeit zu sein. Also so die Vorstellung von, im Nachhinein lassen sich Sachen erklären und rekonstruieren. Im Nachhinein können wir wie sagen, zuerst hat es da Wunderkerzen oder wie sagt man, bengalisches Feuer.
Yeah, yeah.
Im Nachhinein können wir Sachen rekonstruieren. Im Nachhinein können wir sagen, A hat zu B geführt und nachher B zu C. Zuerst hat man bengalisches Feuer auf diesen Champagnerflaschen und dann hat die Decke Feuer gefangen und dann hat alles brennt. Im Nachhinein können wir das rekonstruieren, so wie wir im Nachhinein Geschichte können rekonstruieren, Weltgeschichte, so wie man sie in der Schule lernt. Also die Welt hat so und so ausgesehen und es hat die und die Spannungen gegeben und sagen wir im Jahr 1913 und dann ist Franz Ferdinand in Sarajevo erschossen worden und nachher war es Weltkrieg. So. So lernen wir Geschichte, so erzählen wir sie im Nachhinein. Aber im Moment, wo Geschichte passiert, ist sie ja keine Geschichte, sondern Gegenwart. Und dann bist du einfach im Nebel. Du siehst Sachen nicht ganz klar.
Mhm. Aber wenn du sagst V, also der V von dieser Comicfigur, das heisst, du bist an dem Punkt, wo du das Gefühl hast, du weisst eigentlich, wie es ausgeht.
Nein, ich weiss nicht, wie es ausgeht. Natürlich nicht. Aber ich finde, es ist ein Moment von Klarheit, so wie das Elia auch angesprochen hat.
Ich glaube, wichtig zu betonen ist ja schon noch einmal, das, was in Comontana passiert ist, das ist eine mega tragische Katastrophe und mich hat es wirklich geschudert, als ich die Bilder gesehen habe, als ich gelesen habe, was das alles für junge Menschen sind. Und es ist absolut eine zufällige Verkettung von ganz vielen dummen Zufällen. Es wird sich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten zeigen. Vielleicht sind da auch Fehler gemacht worden, die mitunter dazu geführt haben, dass das passiert ist. Aber dass das am 1. Januar eineinhalb Stunden nachdem die Leute aufs neue Jahr angestoßen haben, passiert ist, ist ein Zufall, das ist eine Katastrophe, wie sie immer und immer wieder gibt. Und ich glaube, da muss man einerseits aufpassen, dass man nicht zu viel drin hineinliest. Und auf der anderen Seite glaube ich schon, dass das in dem Moment passiert, wo sich die Welt in einem Scheideweg befindet. Manche reden von einer Zeitenwende, treibt viele Menschen um. Und ich glaube, darum ladet sich das Ereignis auch gerade mit viel mehr auf als nur Trauer über verlorenes Leben oder Trauer über all die jungen Menschen, die noch so viel vor sich gehabt hätten. Und ich glaube auch, man kann sich jetzt ganz, ganz viele Fragen stellen und es gibt auch gar nicht wirklich viele kluge Antworten. Aber was ich in meinem Umfeld beobachte, ist schon, ein Suchen von Sinn und ein Versuch, das in einem grösseren Kontext zu verstehen, weil es so symbolträchtig ist. Weil es so fest für die letzten paar Jahre steht. Weil die erste Reaktion von ganz vielen natürlich war, oh Mann, jetzt fällt das neue Jahr, wo man ja immer auch bis zu einem gewissen Grad als eine neue Chance sieht, mit so etwas an. Die Menschen machen sich Vorsätze. Ich habe mir auch Vorsätze gemacht für das nächste Jahr. Sachen, die ich besser machen will. Mir überlegt sich auch in der Republik, reden wir immer davon, ja, jetzt brauchen wir hoffnungsvollere Geschichten und hoffnungsvollere Essays zum Neujahrsbeginn. Wir reden oft davon, man muss konstruktiv sein in dieser Zeit. Wir reden viel über Glauben und Sinn etc. etc. Und dann passiert so etwas. Und ja, es ist ein Zufall. Aber
wenn du sagst, es ladet sich auch sehr viel auf, man könnte es ja auch so lesen, trotz dieser unglaublichen Tragödie, hat es einen kleinen Lichtblick, nämlich echt die Solidarität, die man in dem Ganzen spürt, die vielleicht auch genau aus dem Grund vielleicht auch so gross ist, weil wir irgendwie in einer Zeit leben, wo, wir, ja, wo eine gewisse Angst besteht. Also man sieht irgendwie die Leute nehmen wirklich sehr, sehr viel Anteil. Man hat auch sofort in Europa hat man irgendwie die Fälle verteilt von diesen Brandopfern. Also dadurch haben wir ja wie auch einen ganz kleinen Lichtblick in dieser ganzen Tragödie innen eigentlich, wo vielleicht auch bezeichnend ist für die Welt, in der wir drinnen leben.
Es ist sehr bezeichnend und ich glaube, und das soll jetzt überhaupt nicht zynisch tönen. Ich glaube, viele Menschen sehnen sich auch nach dem. Es sind in den letzten paar Jahren sehr viele Sachen passiert, die extrem traurig gewesen sind. Ich habe in den letzten paar Tagen immer wieder so an Gaza gedacht, Sudan, etc., etc., wo auch ganz viele junge Menschen ums Leben gekommen sind. Und gleichzeitig ist Trauern dort auch immer bis zu einem gewissen Grad politisch gewesen. Also das uneingeschränkte Trauern, das jetzt möglich ist, das ist in diesen Fällen gar nicht so einfach gewesen. Und natürlich müssen wir sagen, es müsste uneingeschränkt einfach sein, aber so ist es nun mal nicht. In so einer politisch aufgeladenen Zeit, wie wir sie gerade erleben. Und ich glaube, Gromontana ist ja Stand heute maximal ein unpolitisches Ereignis. Es ist eine ganz dumme Verkettung von Zufällen. Es kann gut sein, dass Sachen passiert sind, die die Zufälle begünstigt haben. Aber am Ende des Tages ist es unpolitisch. Und ich glaube, darum ist das Trauern in dem Fall auch einfach.
Mhm.
Und so. Das soll nicht, und dass ihr mich richtig versteht, oder es soll jetzt nicht so sein, sagen so, ja, die Menschen, die trauern, trauern jetzt einfach da, weil es einfach ist. Nein, ich glaube, es besteht auch das Bedürfnis, die Mitteilnahme, die Solidarität zu zeigen. Und da gebe ich dir völlig recht, Yves. Ich habe gestern am Sonntag, wir haben am Montag auf die Sondersendung geschaut im Schweizer Radio und Fernsehen. Und das hat mich sehr berührt, weil ich auch dachte, so, ach, das ist jetzt wieder so ein Moment, wo man irgendwie spürt, wir hängen zusammen und wir können unzynisch, vorbehaltslos trauern. Es ist traurig, dass die Menschen gestorben sind.
Du hast ja gesagt, Trauer hat etwas so sehr politisch. Man könnte vielleicht noch mehr ergänzen. Man könnte auch sagen, das Nicht-Trauern ist auch sehr politisch. Also es gibt viele Konflikte, ich sage jetzt mal Gazastreifen, wo gewisse Leute Mühe haben zu trauern, genau weil es so politisch aufgeladen ist. Aber ich würde noch eins zu dir gerne kommen, Angelika, du hast von diesem Fall geredet und ich würde gerne von dir hören, wieso hast du das Gefühl, dass das der Moment ist, wo die Welt, sagen wir mal, in freiem Fall ist und siehst du nicht auch irgendwie gewisse Möglichkeiten oder Öffnungen, dass es eben auch anders kommt, als wir jetzt vielleicht alle zusammen das Gefühl haben?
Natürlich sehe ich sehr viele Möglichkeiten, dass es anders kommt, wie wir jetzt das Gefühl haben. Das war ja mein Punkt gewesen. Ich glaube, im Nachhinein kann man immer sagen, A hat zu B und B zu C geführt. Mhm. Aber im Moment ist alles einfach sehr kompliziert und es ist sehr schwierig, zum klar zu sehen. Ich glaube, der Moment von der Klarheit, wo ich wie in der letzten, eben das Fallen, was ich verspürt habe, oder was ich sehe, dass ich das Gefühl habe, das Bild vom in der Luft hängen ist nicht mehr da. Das bezieht sich, glaube ich, schon sehr auf das, was in Venezuela passiert ist. Also einfach die Idee, dass die Weltordnung jetzt wirklich einfach anders ist.
Mhm. Bevor wir vielleicht am Ende von diesem Podcast noch zu den eher, sagen wir, positiven Entwicklungen kommen, die es auch gibt, also vielleicht zu Lichtblicken, wenn wir kurz auf die Venezuela-Geschichte blicken. Wir haben es am Anfang des Podcasts gesagt, die USA haben unter Donald Trump in Venezuela interveniert, beziehungsweise sie mit Helikopter und so weiter dort in das Land rein, haben ja verschiedene Gebiete in Caracas, in der Hauptstadt, bombardiert, haben der Nicolas Maduro entführt und jetzt in die USA gebracht, wo er noch heute am Nachmittag, wir nehmen Montag Nachmittag auf, zuerst mal vor Gericht soll erscheinen. Nach dem ganzen Vorfall ist Trump vor Presse getreten und hat eine lange Rede gehalten, wo wir vielleicht auch noch darauf zurückkommen werden. Eine Aussage in dieser Rede hat eigentlich besonders aufhorchen und da wollen wir schnell reinhören.
Monroe Doctrine. We sort of forgot about it. It was very important, but we forgot about it. We don't forget about it anymore. Under our new national security strategy, American dominance in the Western Hemisphere will never be questioned again. Won't happen.
Ja, ohne jetzt lange Exkurse in die Geschichte von der USA zu machen. Monroe-Doktrin ganz kurz geht auf US-Präsident James Monroe zurück, der 1823 festgelegt hat, dass die USA in der westlichen Hemisphäre, also grundsätzlich auf dem amerikanischen Kontinent, Vormachtstellung soll haben. Und das war ein Signal an die damaligen europäischen Kolonialmächte, dass sie sich dort nicht einmischen sollen. Die Monroe-Doktrin ist jetzt rund 200 Jahre alt und hat vor allem im 20. Jahrhundert zu jeglichen Interventionen bzw. militärischen Schlägen geführt von den USA in Mittel- und Südamerika. Man konnte lesen in den Medien, dass dass man rund von etwa 40 verschiedenen militärischen Interventionen ausgeht, die die USA zwischen, also im 20. Jahrhundert haben geführt. Jetzt interessant ist, wir reden eigentlich seit einem Jahr von Trump, als wäre das ein völlig neues Phänomen. Und gleichzeitig kommt er mit dieser Monroe-Doktrin und sagt eigentlich, ich mache das, was wir das ganze 20. Jahrhundert durch haben gemacht. Und dort würde ich gerne anschliessend euch fragen, was habt ihr das Gefühl, was ist denn neu überhaupt dran? Also er sagt eigentlich, ich bin in einer langen historischen Tradition der USA. Und du hast, Angelika, auf dem freien Fall geredet. Wo siehst du die beängstigende Neuheit in diesem Schlag gegen Venezuela?
Ich weiß nicht, ob es die beängstigende Neuheit ist, aber was ich als freien Fall würde bezeichnen, ist, dass, also weißt du, das hat sich ja angekündigt. Es ist jetzt, du hast Intervention gesagt, vielleicht können wir noch darüber reden, wie man es eigentlich richtigerweise nennt.
Ist Euphemismus.
Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, man ist sich grundsätzlich noch nicht so im Klaren, wie man das nennen soll. Aber es hat sich ja in dem Sinn faktisch angekündigt über die letzten Monate. Also seit dem Sportsommer haben die USA Boot angegriffen vor Venezuela und behauptet, das sei ein Drogenschmuggelboot. Und wir können verfolgen, wie die USA Soldaten, Kriegsschiffe, Flugzeugträger in die Region verleiht haben. Man hat gewusst, es gibt Interesse an dem venezolanischen Öl und es könnte innenpolitische Interessen geben in den USA, um außenpolitisch Chaos stiften, sage ich jetzt mal. Aber das ist wahrscheinlich auch nicht der richtige Begriff. Das hat man alles gewusst und ja dann doch gehofft, dass es nicht passiert. Und dann ja, haben wir die ganze Zeit darüber geredet, dass das letzte Jahr, dass jetzt die Zeit vom Recht vom Stärkeren da ist oder mindestens kommt. Und jetzt ist sie einfach wie unzweifelhaft da. Also es ist wie vor Augen geführt worden, es ist ihnen echt einfach scheißegal. Oder ihm oder der Administration. Es ist scheißegal, ob es Völkerrecht gibt und was das sagt. Es ist scheißegal, ob man theoretisch müsste den Kongress befragen müsste, um so etwas zu machen. Das meine ich mit Klarheit und dem freien Fall. Es fühlt sich jetzt
manifest an, oder? Es ist jetzt passiert. Vorher ist es immer in irgendwelchen Papieren gestanden oder es hat immer noch viele Leute gegeben, insbesondere auch politische Kommentatorinnen und Kommentatoren, die gesagt haben, ja, beim Donald Trump weiss man doch nie so genau, ob er das dann wirklich durchzieht. Er ist schlussendlich einer, der einfach auch sehr viel behauptet und erwiesenermaßen sehr, sehr viel lügt. Und jetzt hat sich das manifestiert. Das ist passiert.
Mhm. Aber gleichzeitig, ich gehe im Grundsatz mit euch völlig einig. Gleichzeitig könnte man argumentieren, sind wir nicht ein bisschen Vergangenheit am Verklären? Also nein, 40 Mal sind die USA in Südamerika militärisch eingegriffen und da reden wir wirklich nur von Südamerika, also wir können auch noch von Vietnam und Iran und ganz vielen anderen Staaten reden. Ja, also ich stelle mir die Frage, oder? Lang sind die USA eigentlich die Schutzmacht von Europa gewesen, darum haben wir in Europa haben wir das eher als Verteidigung vom Liberalismus gesehen. In anderen Staaten hat man das schon lange anders gesehen. Also darum finde ich es eine interessante Frage. Oder wo, ich habe gesagt, grundsätzlich kann ich mit euch einigen. Es ist ein Bruch, aber wo ist der Bruch? Und laufen wir nicht Gefahr, dass wir die Vergangenheit verklären, wenn wir jetzt so tun, als wäre der Imperialismus etwas völlig Neues? Und wo
also
sind
ich glaube, so tut ja niemand. Also, ob der Imperialismus etwas Neues wäre, es ist ja auch nicht so, als hätte die USA die ganze Welt oder mindestens die halbe Welt nicht die letzten Jahre über andere Mittel dominiert. Aber vielleicht frag zurück, also ich meine, wo siehst denn du das? Also wo ist der Bruch für dich? Es gibt gar keinen?
Ich glaube, es gibt einen Bruch, wo darin besteht, dass die USA in der Pax Americana, wo man hat gesagt, nach dem Zweiten Weltkrieg, obwohl sie immer wieder imperial quasi hat eingegriffen, zumindest für eine gewisse Stabilität im Westen hat gegolten, nicht in der Sowjetunion und in der Einflusssphäre von der Sowjetunion, aber zumindest im Westen und eine gewisse, ich will das nicht kleinreden, aber eine gewisse Rationalität hat verfolgt, im Inneren auch Demokratie für Demokratie und Rechtsstaat ist gestanden und eine gewisse Absicherung in einer relativ stabilen Welt war. Und jetzt habe ich wie so das Gefühl, gehen wir zu einer Welt über, wo ein Präsident von sehr starken Wirtschaftsinteressen getrieben und mit einer sehr rechtsradikalen Ideologie sich plötzlich selbst gegen Europa stellt, also gegen die ganze Welt. Es geht nicht mehr um die Aufrechterhaltung von einer Weltordnung, sondern es geht wirklich um die eigenen Interessen. Und vielleicht als letzter Punkt ist, das ist interessant, wenn man sich für die genug alt sind, an Colin Powell erinnert, Außenminister und Bush, der hat ja einen langen Vortrag gemacht und er hat versucht zu beweisen, dass es Massenvernichtungswaffen in Irak gibt, die die USA 2003 angegriffen haben. Also sie haben immer wieder versucht, ein Mandat zu bekommen für den Angriff. Der Trump steht her, sagt Monroe-Doktrin, wir wollen unsere Einflusssphäre sichern. Und er sagt als erstes in den ersten 5 Minuten in seinem Auftritt, oh, also wir wollen das oh. Also es ist überhaupt nicht mehr der Versuch, etwas zu kaschieren, sondern man sagt auch ganz klar, was man will. Und ich glaube, als letzter Punkt, ich glaube, das ist nicht nur eine ästhetische Frage, sondern das hat in dem Moment, wo man gar nicht mehr versucht, mit dem Recht zu argumentieren, weil man sich gar nicht mehr daran hängt, ist das ein sehr krasser Bruch. Also ich glaube, es gibt auch den Bruch zwischen Diktatoren, die sich einfach an der Macht halten und solchen, die zumindest alle 4 oder 5 Jahre versuchen, mit gefälschten Wahlen wieder an die Macht zu kommen. Also der sehe ich den Bruch, aber für mich ist das grundsätzlich auch eine offene Frage, die ich mir jetzt einfach stelle und die ich interessant finde.
Ich glaube, nur ein paar sehr fragmentarische Gedanken vielleicht noch. Ich finde es noch alles sehr unübersichtlich und ich glaube, so das komplette Bild zu erfassen ist extrem schwierig. Aber ihr habt vorhin den Bruch angesprochen und ich glaube, der ganz grosse Bruch an sich ist der Donald Trump und was mit ihm einhergeht. Oder ich habe ein interessantes Interview gelesen gestern im New Yorker von der Yale-Professorin Juana Hathaway und sie hat gesagt, natürlich hat die USA in der Vergangenheit keine makellose Bilanz, das wissen wir alle, wenn es um die Frage von imperialen Gelüsten und auch imperialen Taten geht. Aber das, was sie gesagt hat, was der offenkundige Bruch ist, das ist ein offenkundiges Überbordwerfen von allem, und den Anspruch, Gewalt anzuwenden, wenn immer man will. Und mich hat an dieser Rede nicht einmal so stark die Monroe-Idee schockiert, sondern eigentlich etwas anderes. Und das ist der eminente Militarismus, den er in dieser Rede auch zutage gefördert wird. Also wir wollen die Starken sein. Wir wollen ordnend sein. Und wir haben in den letzten paar Jahren immer sehr stark darüber debattiert, ist das, was Donald Trump macht und seine Bewegung jetzt faschistisch oder nicht. Und eine Komponente, die zu Recht immer wieder angefügt wurde, ist, haben wir gesagt, eine wesentliche Komponente des Faschismus ist die Expansion, ist der Imperialismus. Und die hat, zumindest in seiner letzten Legislatur, weitgehend gefehlt. Und das ist für mich persönlich der grosse Bruch, den wir gerade erleben. Also wir haben einen Präsident, der im Verdacht steht, faschistisch zu regieren. Ich würde sagen, er macht das. Demokratie, die liberale Demokratie zu zerstören in diesem Land. Und jetzt kommt die Komponente, die Faschismustheoretiker ganz lange gesagt haben, die fehlt bei ihm, die kommt jetzt dazu. Und sie kommt eben nicht nur mit dem Eingriff in Venezuela dazu, sondern sie kommt auch dazu, dass man immer wieder über Grönland redet. Sie bedrohen jetzt auch Mexiko, Kuba, Kolumbien mit möglichen Interventionen und das ist expansionistisch. Und ich habe gestern einen Text gelesen von Timothy Snyder, ein sehr bekannter amerikanischer Historiker, den ich sehr schätze, der sehr viel geforscht hat zum Zweiten Weltkrieg und der nationalsozialistischen und faschistischen Bewegungen in Europa. Und was er gesagt hat, er sagt, das, was hier gerade passiert, muss man auch sehr stark aus einer innerpolitischen Brille verstehen. Also, was bezweckt Donald Trump innerpolitisch? Und natürlich ist es immer sehr schwierig zu wissen, was Donald Trump denkt und was er genau bezweckt. Aber schon ein interessanter Gedanke finde ich, ja, was er sagt, faschistische Bewegungen haben immer Gewalt gesucht und sie haben immer die Expansion gesucht. Und was Donald Trump eigentlich versucht, ist eine Abkürzung, ein ganz grossen Sieg für sich zu beanspruchen, ohne dann wirklich dort mit Soldaten reinzugehen und das vollkommen durchzuziehen. Aber zu sagen, hey, wir haben Gewalt angewendet, wir sind erfolgreich gewesen, wir sind dort rein mit unseren Truppen und schaut, wie gut das wir sind, schaut, wie mächtig wir sind. Und wir können das allen antun, wenn wir wollen. Und das, was mir Schiss macht, ist das Eskalationspotenzial, das das in sich birgt. Weil wer einmal so einen Sieg für sich beansprucht hat und man merkt, hey, das kommt vielleicht auch ganz gut an. Wir werden jetzt sehen, wie die amerikanische Öffentlichkeit in den nächsten paar Jahren auf das reagiert. Aber es ist vorstellbar, dass die amerikanische Wirtschaft schlechter geht in einem Jahr. Dass es noch viel mehr Kritik gibt an Donald Trump. Und dann braucht er die Sieg, dann braucht er die Eskalationen, dann braucht er die Aktion. Und das finde ich ein sehr, sehr gefährliches Moment.
Und Grieche?
Der Bruch ist, also ich glaube, das Bruchmoment sehe ich auch überall dort, wo es um Europa dann geht. Also wenn du, Yves, vorher gesagt hast, man kaschiert jetzt gar nichts mehr, es gibt überhaupt nicht mehr den Anspruch, dass man irgendwie eine Verteidigerin von der liberalen Demokratie wäre. Man missachtet einfach alles und ja. Dann bedeutet das für Europa auch, dass man in einer extrem schwierigen Situation ist. Also es hat ja die europäische Staatschef und auch die EU-Kommission bisher hat sich extrem zurückhaltend geäussert.
Also bezüglich Völkerrechtsbruch.
Genau. Obwohl der ja also offensichtlich und klar ja. ist. Der Friedrich Merz, deutsche Bundeskanzler, hat, ich glaube, das war am Samstag noch, gesagt, die Lage sei komplex. Und genau, du lachst, er ist sehr kritisiert worden für das. Ich verstehe aber eigentlich das Wort. Also die Lage ist extrem komplex für Europa.
Es ist natürlich zwei Doppeldeutung, oder? Also er hat natürlich eigentlich gesagt, komplex, völkerrechtlich komplex. Also habe ich es verstanden, auf das habe ich gelacht, aber ja, komplex, okay. Aus der Interessenskonstellation würde ich dir völlig recht geben.
Genau, aus der Interessenskonstellation ist das mega komplex, weil Europa nicht mehr in der gleichen normativen Welt lebt wie die USA. Die USA sind nicht mehr, halten die liberale Demokratie nicht mehr hoch, wir schon noch. Gleichzeitig sind wir überall verflochten. Also europäische Länder sind ja nicht nur ökonomisch zum Beispiel, sondern auch sicherheitspolitisch extrem eng mit den USA verflochten. Also zum Beispiel über die NATO.
Mhm. Also was eigentlich die Zurückhaltung, sage ich jetzt mal diplomatisch, auch erklärt, wie man auf den Völkerrechtsbruch hat reagiert. Du hast noch etwas sagen, Lia?
Vielleicht noch zu Europa, oder? Ich glaube, auch dort gibt es mittlerweile recht viel Klarheit. Ich weiß nicht, habt ihr das neue Sicherheitspapier von den USA gelesen, das kürzlich erschienen ist, noch letztes Jahr?
Yeah.
Und was schon frappant ist, ich habe mir das gegeben über Weihnachten, Neujahr, weil man ja nichts Besseres zu tun hat. Und Europa steht im Zentrum von dem Sicherheitspapier. Europa wird viel öfters erwähnt als zum Beispiel China und Russland. Und in dem Sicherheitspapier wird auch relativ klar gemacht, auf welche Seite sich die USA in Europa stellt. Und ich finde, unser Spiegelkollege oder ein Journalist, der beim Spiegel arbeitet, Jonas Scheibli, hat einen hervorragenden Blog, hat einen Text geschrieben und in dem schreibt er: Viele mögen denken, uns doch egal, wenn die USA ihre Gegner angreifen. Sie haben nicht verstanden, wer in Europa nicht von der extremen Rechten regiert wird, gehört dazu. Und ich glaube, das ist zentral. Die Amerikaner, die USA, die Regierung unterscheiden nicht mehr zwischen demokratischen Ländern und diktatorischen Ländern. Es hat viele Leute gegeben, die zum Beispiel so in alten Mustern regiert haben, der Maduro ist weg, ein Diktator ist weg, juhe, das ist doch gut. Und ich heule im Maduro auch keine einzige Träne nach, das ist ein brutaler Diktator. Das tut niemand, oder? Aber was ich nicht verstanden habe, es geht dort nicht darum, liberale Werte oder Demokratie zu verteidigen. Das will die Regierung explizit nicht. Sie wollen illiberale Demokratien, wie das zum Beispiel Ungarn eine ist. Das ist ihre Vorstellung. So soll Europa aussehen. Und in diesem Sicherheitspapier wird relativ klar auch gesagt, wir werden die Kräfte unterstützen in Europa, die nach diesem Modell Gesellschaft umdeuten, umbauen und Demokratie und Freiheit ins Gegenteil verkehren. Und das ist doch extrem viel Klarheit. Und ich glaube, dort hat der Wecker wirklich noch nicht geschält. Und jetzt muss er schälen.
Aber weißt du, wie denn? Wenn er schält, was macht man denn? Das ist ja... Pff.
Können wir auf diese Frage nachher in ein paar Sekunden zurückkommen? Ich finde die interessant. Ich würde aber noch gerne eins bei dir, Angelika, etwas nachfragen. Weil wir haben vorher der Elia gesagt, oder? Also es gibt ja ganz viele verschiedene Faschismusdefinitionen. Und in den meisten gehört eben genau das expansive Imperialistische dazu. In ganz vielen gehört aber auch die Gewalt gegen innen dazu. Und das würde mich interessieren, von dir zu hören, Angelika. Du bist ja gerade in den USA und hast die Reportage gemacht über ICE, also die Polizei, wo die Leute also mit migrantischem Hintergrund entführen und sie ausschafft. Und es würde mich interessieren, was du dort beobachtet hast in Bezug auf die Gewalt, die man fühlt. Also wir haben vorher gesagt, es gibt eine gewisse Kontinuität, aber auch einen gewissen Bruch. Und es würde mich wundern, du bist ja dort wirklich hautnah dran gewesen, wie du das hast empfunden. Also, weißt du, wenn man das so fühlt, hat das eine andere Qualität. So wie man das auch das Gefühl hat, wenn man die Bilder von außen, von hier aus sieht. Also, wie die Gewalt, wie fest hast du die verspürt dort?
Also, ich habe die Gewalt gesehen, aber nicht verspürt, was maßgeblich daran liegt, dass ich weiss bin. Und in dem Sinn keine Angst haben müssen haben.
Mhm. Also man muss vielleicht sagen, du bist auch also deine Reportage dreht sich auch darum, wie du in diesen Gängen von diesen Verwaltungsgebäuden bist, wo die Leute nachher von einem Richter kommen, oder? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Und du beschreibst eigentlich, wie die Polizei dort geht, Leute eigentlich festnehmen. So.
Genau. Polizei ist natürlich auch ein Begriff, der irgendwie schwierig ist, weil die ICE ist ja wie so...
Keine Polizei ist.
Keine Polizei. Und das ist erschreckend daran. Das ist ja wie so eine paramilitärische Kraft mittlerweile. Und es gibt... Irgendwann hat mal jemand gesagt, das Erschreckendste sei doch, dass man... Die ICE, die ist ständig am Rekrutieren, die braucht extrem viele neue Leute. Und die Bilder von diesen Festnahmen sind eigentlich keine Festnahmen. Von diesen ICE-Agenten, die Leute gefangen nehmen, die werden ja auch von der Propaganda von der Trump-Administration sehr weit gestreut. Und alle in den USA kennen die Bilder. Ja. Das heisst, wenn du heute dich bewirbst für so einen Job als ICE-Agent, dann bedeutet, dass du weißt, was deine Aufgabe wird sein. Du weißt, dass du wirst Familie trennen und Leute gefangen und Gewalt anwenden im Zweifelsfall. Und das heisst, das habe ich wie das Beängstigendste gefunden. So die Vorstellung von der Gewaltspirale. Also, dass die jetzt kommen, die wissen schon, was der Job ist und was sie werden müssen machen. Und dass es nur auf eine Radikalisierung kann rauslaufen überhaupt.
Mhm. Und man hat ja wie auch in der Aussenpolitik so eine gewisse Abkehr von so einem rechtsstaatlichen, liberalen, wenn es nur eine Schiene ist, eigentlich sich quasi von dem verabschiedet. Elia, du hast ja gesagt, der Wecker muss jetzt geschält haben. Dann habe ich gefragt, ja, was muss man denn antworten? Und vielleicht können wir dort mit dieser Frage vielleicht ein bisschen zum Ende von unserem Gespräch. Das ist, man kann sagen, eigentlich ursprünglich Podcast-Frage, die wir am Anfang diskutieren wollten. Also, wie kann man vielleicht auch progressiver in das 2026 hineinblicken? Wir haben wie am ersten und zweiten müssen sagen, es ist offensichtlich die falsche Frage nach diesen beiden völligen Schockmomenten, die wir dort hatten. Aber trotzdem, also was bedeutet das, Elia? Wir haben jetzt ein Jahr lang täglich in diesen News-Ticker auf all diese Sachen geschaut. Wir waren wirklich getrieben von all diesen Geschichten, Kriegen, die ganze, eben der autoritäre Umbau von Trump, von den USA, wo ich eingangs habe gesagt. Was ist denn der Ausweg? Vielleicht auch journalistisch?
Ja, das ist die ganz grosse Frage. Und ich glaube, wir können ja ganz transparent sein, die stellt man sich in unserer Redaktion auch die ganze Zeit. Wie geht man mit dem Phänomen um? Und ich glaube, es gibt verschiedene Perspektiven und ich wollte natürlich mal mit der politischen anfangen und dann könnt ihr dann ergänzen. Ich glaube, es gibt schon so einen naiven Wunsch teilweise, sich irgendwie von dem Donald Trump zu befreien. Und das geht einfach nicht. Das ist da. Und das wird sehr schnell zur Realitätsverweigerung. Und ich glaube, wir müssen eher das Gegenteil machen als Gesellschaft. Und das ist nur eigentlich viel genauer anschauen und eigentlich viel besser verstehen, wie die veränderte Weltlage unser Denken prägt, die Art und Weise, wie wir diskutieren, die Art und Weise, wie wir auch Politik machen und denken. Und ich habe mich in den letzten Tagen oft an das Gespräch erinnert, wo Angelika und ich mit dem Giuliano d'Empoli hatten. Das ist ein Schweizer, italienisch, französischer Politikanalyst, schreibt hervorragende Bücher. Und wir haben ihn im September interviewt. Er hat ein Buch geschrieben.
«Stunde der Raubtiere».
«Stunde der Raubtiere». Angelika ist viel besser mit Büchern nehmen als ich offensichtlich. Und er sagt, die politischen Raubtiere, wie der Donald Trump einer ist, versetzen uns in Schockstarre. Und das macht sie so gefährlich. Sie treiben uns vor sich an. Es passiert so viel, dass man nur zuschauen kann und erstarrt. Und so geht es mir im Moment auch ein bisschen. Und ich glaube dann, ich kann nur sagen, und das ist extrem wenig, aber was ich mir zum Beispiel als Journalist vornehme, und das hat der Empoli auch gesagt, wenn sich Medien und politische Gegner sich ständig empören und sagen, schaut, was er jetzt wieder tut, wie absolut schrecklich, dann bewegen sie sich ständig in seiner Welt. Und was er sagt, was unsere Aufgabe müsste sein, ist, nicht nur ständig zu zeigen, wie der Donald Trump Regeln verletzt, sondern auch zu zeigen, dass man die drängenden Probleme von Menschen tatsächlich auch lösen kann. Für mich als Journalist bedeutet das zum Beispiel, dass ich mich nicht ständig in seiner Welt bewegen will. Das heisst, eines meiner grossen Themen ist die Klimakrise. Ich höre nicht auf, über das zu berichten, obwohl das im Moment nicht auf der Agenda steht, auf der politischen, und der Donald Trump auch komplett ignoriert. Und ich glaube, das ist etwas, wo ich mir zumindest, und das war tatsächlich ein Jahresvorsatz von mir Anfangs Jahr, das nehme ich mir vor. Es gibt Sachen, die wir im ganz Kleinen machen können. Ich glaube, die grosse Antwort, die gibt es nicht. Vielleicht habt ihr sie, ich bin mega gespannt.
Angelika, ist draussen.
Ja, ich teile weitestgehend, was der Elia sagt. Ich sehe, dass die Frage extrem wichtig ist, weil es wichtig ist, um überhaupt thematisieren, dass wir wie, wenn wir uns ständig in dieser Welt bewegen, auch so die kollektive Lähmung haben, was dann eben auch so in das Zynische hineingeht. Dass man sich gar nicht mehr vorstellen kann, dass irgendetwas vielleicht irgendwie könnte besser werden, dass es überhaupt noch Handlungsraum gibt.
Und was wäre deine Antwort darauf?
Ja, ich habe auch keine. Ich habe Ansätze, die ich mir probiere anzulesen, tatsächlich. Ich habe über die Festtage zum Beispiel ein Buch angefangen zu lesen. Das Buch heisst «Hoffnung und Skepsis» und ich bin durch einen Text in unserem Magazin bei der Republik darauf aufmerksam geworden. Und was geschrieben hat, das ein Professor für Psychologie, der in Stanford lehrt. Und was er so vorschlägt als Mittel gegen die Untergangsstimmung und den Doom, die Hoffnungslosigkeit, ist Skeptizismus. Oder wir können es vielleicht positiver formulieren als Neugier. Und er formuliert das sehr ausführlich am Menschenbild, wo am Zynismus zugrunde liegt, nämlich, dass der Mensch schlecht ist. Und er zeigt und argumentiert, nein, er zeigt es wirklich, Menschen sind besser, als wir glauben. Sie sind auch viel komplizierter und vielschichtiger, als wir glauben. Und der Gedanke, also das ist jetzt total irgendwie unfertig, aber mir gefällt der Gedanke oder der Ansatz, dass wir uns einem Mensch zuwenden. Dass wir uns gegenseitig eigentlich auch radikal ausfragen, bis irgendwo vielleicht wieder ein Handlungsspielraum sich eröffnet.
Mhm.
Was jetzt, ich könnte jetzt fragen, was denkst denn du, wo siehst denn du eine Möglichkeit?
Ja, also ich würde vielleicht zuerst mit einer gewissen Selbstkritik anfangen. Ich glaube, wir JournalistInnen haben auch vielleicht eine gewisse Lust an diesen Geschichten, also an dem Bösen. Also wir tun uns an dem abarbeiten. Ich glaube, es gibt auch, und vielleicht ist das eine männliche Art, Journalismus zu machen. Es gibt so möglichst kritisch zu sein, also das Zeug zu dekonstruieren, die ganze Zeit überall zu zeigen, wie schlecht es ist. Ich glaube, das ist wichtig, Sachen aufzuzeigen. Aber ich glaube auch, dass wir nicht vergessen sollten, gewisse Perspektiven aufzuzeigen. Jetzt ohne so einen völlig naiven Journalismus, wo man irgendwie sagt, dort ist ein schönes Projekt oder so. Aber gewisse Leute mit guten Ideen, gute Projekte, also Sachen über Sachen mehr zu schreiben, die einem Hoffnung gibt. Ich glaube, das ist etwas, wo man sich wirklich unter Journalisten mehr Gedanken machen müsste. Und noch vielleicht der letzte Gedanke, der, das hat auch etwas damit zu tun, dass man als Journalist oft Angst hat, zu politisch zu werden. Also Kritik an der Macht oder Kritik an Politiker, da kann man sich immer sehr stark als unpolitisch geben. Man kritisiert ja nur. Aber herzustehen und zu sagen, XY ist eine wahnsinnig tolle Person und die fordert ganz viele gute Sachen, das kann man machen, wenn es jetzt jemand ist, der eine sehr schöne, gute Maschine hat gebaut. Das ist völlig unpolitisch. Aber jemand, der wirklich politisch gute Ideen hat, positiv darzustellen, das wird als viel politischer angeschaut. Und ich glaube, vor dem haben sehr viele Journalisten Angst und die sich dem entziehen, indem sie so in dieser Kritik sind, die ich auch sehr oft übe, muss ich sagen, wo seine Berechtigung hat. Aber vielleicht als Faustregel würde ich sagen, vielleicht sollte man ein Drittel Kritik üben und zwei Drittel eine gewisse positive Perspektiven versuchen aufzuzeigen auf der Welt. Das klingt jetzt vielleicht naiv, aber ich glaube wirklich, dass sich der Journalismus müsst mit solchen Fragen befassen.
Ist das der Neujahrsvorsatz von Yves Wegener 2026?
Nein, das ist tatsächlich etwas, wo ich mir seit Jahren immer wieder sage, dass man in diese Richtung sollte gehen. Ja, das war die vierte Folge von unserem Republik-Podcast «Gute Frage», der Podcast für alle, die genug haben von einfachen Antworten. Diskutiert haben Angelika Hardegger, der Elia Blühle und ich, Yves Wegelin. Produziert worden ist der Podcast von Basil Koller. Wie eingangs erwähnt, könnt ihr unseren Podcast abonnieren auf eurer App. Und natürlich sind wir dankbar, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt an Freunde, Familie und so weiter. Die Artikel und Bücher, die wir im Gespräch erwähnt haben, findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn ihr eure Meinung zum Thema oder auch zum Podcast uns mitteilt. Ihr könnt ein Mail schreiben an audio@republik.ch oder gerne eine Sprachnachricht oder Textnachricht an 079 570 60 59. Angelika, Elia, tschüss zusammen.
Merci Yves.
Merci Yves, tschüss.